This is Michael Bublé, wishing you a very Merry Christmas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Weihnachten. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zur allerersten Weihnachtsausgabe von Nummer deutlich. Weihnachten 2020 ist, ja, wir wissen es, ist definitiv anders. Es ist erzwungen besinnlicher als sonst, da wir alle unsere Kontakte stark begrenzen müssen. Als Privatperson halte ich mich selbstverständlich an all diese Regeln, aber als Podcaster erlaube ich mir ganz bewusst, heute mal einen anderen Weg einzuschlagen. Ich habe mir heute einige Kollegen und Freunde eingeladen, um mit ihnen gemeinsam so ein bisschen Weihnachten zu feiern und auf das Jahr 2020 zurückzublicken. Ich möchte euch meine Gäste, die ihr vielleicht schon so ein wenig wahrnehmt im Hintergrund, ich möchte sie euch jetzt vorstellen und versuche dies von Norden nach Süden zu tun. Ich sende ja diesen Podcast hier aus Hamburg und ebenfalls in der schönsten Stadt der Welt zu Hause ist der Kopf von Cut for Friends, ist Michael Jung. Hallo Michi.
Hallihallo, herzlich willkommen.
Südlich von Hamburg liegt Oelde und von dort begrüße ich den Kopf von Calligraphy Cut, Frank Brommann. Hallo Frank.
Hallo aus der schönsten Stadt im Münsterland.
Ach, herrlich. Und südlich von Oelde liegt Wuppertal. Und der Kopf von Brettmann, Eastside, Westside, Allside ist Michael Brettmann. Hallo, Michael.
Hallo, aus der schönsten Stadt des Bergischen Landes.
So, und jetzt meldet sich auch noch jemand höchstwahrscheinlich aus der schönsten Stadt in Bayern, denn für uns Hamburger ganz im Süden liegt München und von dort begrüße ich den Kopf vom Barberhaus, Dirk Schlobach. Hallo Dirk.
Hallo zusammen aus dem schönsten Dorf der Welt, wie man hier so schön sagt.
Und ein Dorf der Welt, das sich auch gefreut hat, denn kurz vor Weihnachten wurden ja Manuel Neuer und Robert Lewandowski zu den Weltfußballern gewählt und die beide spielen in deinem Lieblingsclub beim FC Bayern. Hast du dich gefreut, Dirk?
Ja, das ist richtig. Und wir sind sogar Weihnachtsmeister.
Oh ja, in der 93. Minute genau. Mit dem letzten Schuss. Das kann auch echt nicht angehen. Ich habe mir dieses Spiel angeguckt. Zugegeben, Leverkusen hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich so viel getan fürs Spiel. Und dennoch, klar, war ich natürlich Leverkusen an diesem Spiel. Das kann nicht angehen, dass Bayern immer von oben grüßt. Furchtbar.
Bei uns ist genau andersrum als Hamburger. Ne? Wir kriegen immer in der letzten Minute noch einen reingesammelt. Ne?
Ja, aber dann, Michi, wissen wir, von wem wir lernen müssen. Ne? Das ist ja klar. Ja,
eindeutig.
Ja. Es ist ja nicht so, dass wir das ganz toll machen hier in Hamburg. So, was soll ich euch sagen? Normalerweise würden wir jetzt die letzten Kunden bedienen in unseren Salons, aber nein, wir treffen uns hier zu einer Podcast-Aufnahme, denn wir befinden uns im zweiten Lockdown. Frank, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's nicht gut. Also ich bin Unternehmer, ich will unternehmen, ich will aktiv sein. Meine Geschäfte sind zwanghaft geschlossen worden. Ich bin jetzt wieder im Homeoffice. Klar kann ich da auch arbeiten und vorbereiten und machen. Aber also für jemand, der Vollblutunternehmer ist, ist das eine ganz schwierige Situation, mit der ich Sicherheit auch klarkommen muss. Aber ich habe da schon mal eine Schwierigkeit mit.
Ja, vor allen Dingen, weil das zusammenfällt, dass wir die Soforthilfe wieder zurücküberweisen dürfen vom ersten Lockdown. Das finde ich sehr passend in NRW.
Was jetzt zeitgleich?
Ja, das ist gerade. Jetzt müssen wir gerade bis zum 31. haben wir Zeit, den Antrag fertig auszufüllen. Und von der Soforthilfe von 6 Wochen Zwangsschließung bleibt halt nichts mehr übrig. Ne?
Das ist bei uns hier in Bayern leider auch so, dass die Definition, wer diese Soforthilfe bekommen darf und in welcher Form, wurde, glaube ich, erst 3 oder 4 Monate, nachdem sie ausgezahlt wurde, definiert. So müssen wir einen Teil auch wieder zurückzahlen. Also das, was mich so ärgert an der ganzen Sache ist, dass man tatsächlich in einer Planwirtschaft ist, die 40 Jahre im Osten nicht funktioniert hat und man jetzt eigentlich erkennt, was wirklich freier Markt ist. Also ich will das jetzt nicht zu akademisch darstellen, aber es ist tatsächlich so, dass wir ja alle gar nicht mehr frei wirtschaften dürfen und komplett lahmgelegt werden von Entscheidungen, die mir zumindest mittlerweile auch sehr schwer fallen, sie nachzuvollziehen. Den ersten Lockdown habe ich noch nachvollziehen können, den zweiten, so wie er jetzt umgesetzt wurde, macht einen schon ja ohnmächtig und auch teilweise sehr, sehr wütend.
Jörg, danke, da sprichst du mir echt komplett aus der Seele, das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, ich bin Unternehmer und im Moment nimmt man mir diese Kraft und die Macht, unternehmen zu können, fühle mich komplett fremdgesteuert und bin jetzt auch tatsächlich froh, dass ein paar ruhige Tage kommen, damit ich mich echt sammeln kann und dann mit Volldampf wieder ins neue Jahr starten. Aber es fällt mir schon echt schwer.
Ja, ich überlege auch ein neues Konzept. Wir sind ja ein bargeldloser Salon. Ich habe überlegt, ob ich dich wieder auf den Bargeldsalon umstellen soll und alles schwarz mache, weil das sind die Profiteure der Krise. Ich kann es mit Worten gar nicht beschreiben. Ich bin echt gesagt fassungslos und habe mich aber jetzt gezwungen, mich nicht mit dem ganzen Mist zu beschäftigen. Meine Steuerberaterin sagte auch, mit den November-Dezember-Hilfen, das wird erst im Januar entschieden. Deswegen versuche ich jetzt mal wirklich Friseure außen vor zu lassen. Also ihr seid der letzte Kontakt Heiligabend zur Außenwelt, von der Friseur-Außenwelt.
Ja, ich habe gestern auch mit meinem Steuerberater gesprochen, der hat mich auch wieder gefragt, was wir umgesetzt haben. Und ja, wir haben noch keine Hilfen gekriegt und kriegen auch keine Hilfen. Ich höre immer nur, wir haben zu gut performt. Und da geht es mir natürlich genauso wie euch, dass wenn du, sauber arbeitest, man häufig keine Unterstützung bekommt. Und die nicht so sauber arbeiten, wie Lars das einmal so nett genannt hat, die werden halt dementsprechend unterstützt, weil die Bücher halt dementsprechend bescheiden aussehen. Und das ist nochmal die letzten oder die umsatzreichsten 2,5 Wochen im Jahr, dass uns die nochmal genommen worden sind, das ärgert mich auch. Das haben wir im Lockdown zu erwarten, war das ganz klar. Aber dass das jetzt ist, aus unternehmerischer Sicht, das geht mir auch, ich bin ja das Ghetto-Kind hier in der Runde, das geht mir auf den Piss, wenn ich das mal so sagen darf.
Die Podcast-Hörer können es jetzt nicht sehen, weil logischerweise ein Podcast ja nur ein Audioformat ist. Aber ich möchte meine Gäste bitten, vielleicht, bevor sie etwas sagen, die Hand zu heben, damit ich das gut einordnen kann. Sehr schön. Du hast es gerade eben gesagt, die gute Umsätze gefahren haben, die gehen eventuell nachher leer aus. Wie war denn das bei euch an den letzten beiden Tagen der letzten Woche? Montag, Dienstag, ja, da waren ja solche Rekordumsätze gefahren in den Bundesländern, wo keine Ausgangssperre war, wurde ja bis 22, 23, 24 Uhr geschnitten, was man so mitverfolgen konnte. Und alle haben sich gefreut über diesen riesen tollen Umsatz. Ich schließe mich damit ein, bei uns war der auch sehr, sehr gut und wir haben auch bis weit in die Nacht Kunden bedient. Aber natürlich ist das so dieser kleine bittere Hintergedanke, vielleicht hat man sich damit nachher selbst ins Knie geschossen. Frank?
Ja, bei uns wird das so sein. Also wir haben etwas über 80% des Vorjahresumsatzes erreicht. Also wir werden wohl keine Hilfen kriegen. Ich möchte auch nicht auf den Start warten, weil der hat mich bisher immer im Stich gelassen. Da will ich mich gar nicht, nochmal, ich bin Unternehmer, ich unternehme selber. Aber was mich in diesen 2 Tagen sehr, sehr berührt hat und erwischt hat, wie eigentlich noch nie etwas. Das waren echt meine Mitarbeiter, mein Team. Wir haben geöffnet von 6 bis 24 Uhr an diesen beiden Tagen. Wir haben mehr als 500 Kunden bedient. Meine Mitarbeiter haben Stunden abgeliefert und haben geleistet. Wie soll ich das beschreiben? Das ist so, als würde mir der Michi jetzt unerwartet eine Rolex schenken und ich wäre so gerührt, dass ich sie nicht annehmen könnte. Spaß beiseite, die Mitarbeiter haben mir als Unternehmer damit ein Geschenk gemacht, wo ich echt ein Problem mit habe. Sowas nicht. Nicht, dass die vorher nicht auch toll für das Unternehmen gearbeitet haben, aber wie die sich da reingehängt haben. Und ich glaube, das war nicht nur bei mir so. Das ist in ganz Deutschland so passiert. Und deswegen haben wir jetzt auch die letzten Tage eine tolle Überraschung gemacht. Für meine Mitarbeiter sind ich mit meinem Geschäftspartner zu jedem Einzelnen hingefahren, mit der Trude geschmückt, weihnachtlich mit dem Bus. Und haben uns bei jedem Mitarbeiter einzeln bedankt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas zurückgeben. Das war echt spektakulär.
Coole Aktion.
Ja, gute Aktion. Zum Glück ist da keine Kundin rausgekommen aus der Wohnung. Vielleicht. Das wäre dann vielleicht.
Hallo, Frau Melalin. Schön, Sie auch zu sehen.
Schade. Ja, wollte mich nochmal bedanken. Das ist super.
Ja, aber der Frank hat recht. Achso, man muss ja die Hand heben. Und wann ich was sagen darf?
Wenn ich dir zuweise, wenn ich sage, Michael, du bitte.
Kann ich zurückgeben. Mit den Mitarbeitern ist wirklich toll. Und was ich nicht so toll fand, war die Kunden, diese unseriösen Anfragen, die sogar ich mehrmals wieder bekommen habe. Ach, du kannst ja zu mir nach Hause kommen und mir noch kurz die Haare machen. Das macht mich sprachlos. Und wenn ich aber wirklich darüber nachdenke, dann kann ich das teilweise sogar verstehen, weil wenn die sich privat treffen würden, ohne Haare schneiden, wäre das ja erlaubt. Man darf ja einen Haushalt besuchen. Aber ich glaube, man soll nicht 8 Haushalte besuchen. Das ist natürlich der Unterschied. Aber das ist schon wieder so ein Rumgeeier mit den ganzen Regeln. Also die Kunden sind wirklich der Hammer. Und teilweise wirst du beschimpft, als ob ich freiwillig zugemacht hätte. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich geschlossen wurde. Die Kunden sind so sauer, dass die nicht bedient werden mehr. Und da habe ich echt ein Problem.
Ich möchte gerne auf das zurückkommen, was Dirk vorhin gesagt hat. Den ersten Lockdown, Dirk, hast du gesagt, konntest du noch verstehen, diesen zweiten jetzt weniger. Mir geht es, das muss ich sagen, nicht ganz so, weil zumindest aus der medizinischen Sicht, wenn du siehst, wie viele Menschen sich infizieren, wie viele Menschen sterben, das ist natürlich heute viel, viel dramatischer, als es noch im März war. Und daher, wir können jetzt stundenlang diskutieren, was im Sommer alles falsch gemacht worden ist oder was vielleicht politisch hätte anders laufen sollen. Da ist sicher vieles nicht perfekt gelaufen oder nicht gut gelaufen. Ich will auch nicht der Anwalt der Politiker sein, aber unterm Strich konnte ich es aber verstehen bei fast 1000 Todesfällen, die wir in der letzten Woche hatten pro Tag und über 30.000 Neuinfektionen. Was willst du da als Staat machen? Also ich kann das in diesem Fall schon eher nachvollziehen.
Also ich kann nachvollziehen, dass er durchgeführt wurde. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wie er durchgeführt wurde. Er wurde völlig dilettantisch durchgeführt. Und ich komme aus einem Haushalt, wo man eigentlich über Politiker sich nie aufgeregt hat, weil mein Vater, mein Bruder, alles Kommunalpolitiker und sehr engagiert. Aber ich habe einfach kein Verständnis dafür, dass man es Sonntag sagt, dass man am Mittwoch zumacht. Wir wussten eigentlich die Woche vorher schon, dass das kommen wird oder haben es erahnt. Wir haben auch viele Kunden nach vorne gezogen, haben da schon ein bisschen Gegenmaßnahmen durchgeführt. Aber was an der ganzen Sache ja so bitter ist, der erste Lockdown wurde durchgeführt oder eingeführt, weil man sich nicht anders zu helfen wusste. Der zweite, und das ist leider bei allen Nationen, ja leider in Europa so, man wusste, was auf einen zukommt und die Menschen wussten, wie sie sich zu verhalten haben. Sie haben es aber trotzdem die Intelligenz nicht besessen, sich dagegen zu schützen. Wenn ich sehe, wie viele Demonstrationen durchgeführt wurden, wie die Menschen teilweise sich abends trotzdem getroffen haben, Partys gefeiert haben und so. Dieses Hemmungslose in einer Zeit, wo man eigentlich Hemmungen haben sollte und wo man sich schützen sollte und seinen Gegenüber schützen sollte. Da kommen so viele Punkte. Die Politik musste es umsetzen. Umgesetzt hat, fand ich nicht in Ordnung. Aber letzten Endes sind wir alle mit selbst dann schuld, wie sich das entwickelt hat. Und wenn man die Nachrichten aus England hört, mir kommt das mittlerweile vor wie eine große Freakshow. Jetzt gibt's noch mal ein mutiertes Virus. Und ich glaube, das Beste ist wirklich, man macht die Nachrichten aus, bleibt zu Hause, schützt sich, aber je weniger man von diesen vielen Informationen konsumiert, desto besser oder desto weniger Schmerz, mentalen Probleme hat man eigentlich damit. Das ist meine Empfehlung.
Kann ich nur unterstützen. Ich ja, für mich ist es völlig normal, es gehört dazu, wenn ich morgens aufwache und so ein bisschen wach werde, noch im Bett liege, neben mir liegt mein iPad, lese ich immer den Spiegel, so die ersten Nachrichten, die so reingekommen sind. Und das tue ich eigentlich auch ganz gern, weil ich fühle mich dann ganz gut informiert und. Und natürlich in dieser Zeit kommt ein zweiter Lockdown, ja, nein, da natürlich mit noch größerem Interesse. Aber ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Tagen, wo Fakten geschaffen worden sind, wo ich sage, ey, ob wir jetzt 16, 20, 25 oder 30.000 Neuinfektionen haben, ob der Virus aus Großbritannien nun 70 Mal schneller Menschen ansteckt oder nur 40 Mal schneller oder vielleicht doch nicht schneller. Ich will mich damit nicht stündlich beschäftigen, weil es tut mir auch nicht gut. Man muss also einen Weg finden, dass man sagt, man soll ja auch nicht naiv durch den Alltag gehen. Natürlich sollte man sich informieren, aber ich kann das nur für mich persönlich sagen, nicht in diesem Umfang, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Michael?
Gestern musste ich in mein Geschäft um 6 Uhr abends und ich habe keinen Parkplatz gekriegt. Die Stadt ist voll. Dieser Lockdown ist kein Lockdown. Das ist ein Betrieb bei uns auf den Straßen, als ob überhaupt nichts wäre. Der wird nicht funktionieren. Und das ist das, was mich so ärgert. Wir machen die Geschäfte zu, da wo es eigentlich sicher ist, aber dieser private Bereich, der ja wirklich das Hauptproblem ist, der ist nicht eingedämmt. Da hält sich keiner mehr dran. Und ehrlich gesagt, ich sehe langsam auch keinen Sinn mehr darin, mich daran zu halten. Warum? Weil ich bin ja der Einzige. Und das macht mich wirklich wütend, weil das so halbherzig ist. Das ist kein Lockdown, was da gerade stattfindet. Das ist Mickey Maus. Am Flughafen stehen die eng gedrängt und fliegen. Die fliegen nach Mallorca. Und dass die jetzt von England nach Deutschland fliegen. Also ich verstehe es nicht. Das ist doch kein Lockdown. Das ist, ich mache meinen Laden zu, der wirklich sicher ist. Und um mich herum ist alles voll. Es ist voll. Und das ist das, was mich wirklich wütend macht. Aber so richtig wütend.
Ja, Michi? Man muss aber dazu sagen, wenn du jetzt in Hamburg, wenn du in Hamburg durch die Stadt gehst, also das ist eine Geisterstadt, die Innenstadt. Ich weiß nicht, wie das in München ist, aber hier in Hamburg passiert gar nichts. Also hier gibt es Parkplätze ohne Ende. Also es ist wie ausgestorben. Weiß ich, Dirk, wie ist es bei dir in München?
Dirk, wir hören dich jetzt gerade nicht. Wir sehen zwar, dass du was sagst, aber wir hören dich jetzt aktuell nicht. Das Mikrofon ausgeschaltet, zufällig? Oder?
Nein, eigentlich nicht.
Ah, jetzt hören wir dich. Also. Ja, alles gut.
Also in München ist es unter der Woche ähnlich gewesen, dass es in der Fußgängerzone absolut leer war. Aber was mich dann doch wieder schockiert hat, der Verkehr letzten Samstag. Das kann ja nicht nur Lebensmitteleinkauf gewesen sein, sondern ein wildes Treiben. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt zu den Weihnachtssamstagen aus dem letzten Jahr. Also dicht an dicht, die Leute auf dem Bürgersteig, viele Autos unterwegs. Ja, also man merkte keinen großen Unterschied.
Ja. Man muss auch sagen, das hängt vom Bildungsstand ab. Das hat man ja festgestellt, dass es die Städte wie Hamburg, wo mehr Geld ist, die halten nicht mehr an die Regeln. Auch in Düsseldorf habe ich das festgestellt, obwohl es da auch nicht leer war. Aber hier in Wuppertal, das ist ein Tollhaus. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, damit hängt das zusammen.
Michi lacht sich gerade kaputt.
Ja, Michi, für dich habe ich nur einen. In Wuppertal hatte sogar der Hitler schon Probleme. Die kommunistische Rote Burg hier. So,
wie soll ich jetzt zurückkommen bei unserer Weihnachtsausgabe auf unser weihnachtliches Fest? Aber ich möchte mit euch weiterhin die Chance nutzen, zurückzublicken. Wir haben jetzt gerade auf die aktuelle Situation mal geguckt und wie wir darüber denken. Lasst uns jetzt gedanklich doch noch mal ein paar Monate zurückgehen. Da war der erste Lockdown. Ich muss sagen, rückblickend, diese 6 Wochen waren für mich vielleicht die arbeitsintensivsten Wochen. Sie waren zumindest emotional die arbeitsintensivsten Wochen. Ich war völlig unruhig. Meine Bank, mein Steuerberater, mein Unternehmensberater, niemand wusste logischerweise so wirklich Bescheid, wo kann man wie was jetzt beantragen. Wie geht es weiter? Wie läuft das mit der Kurzarbeit? Also ich war total wie so ein HB-Männchen in diesen 6 Wochen. Ich merke das langsam, aber sicher bei mir in diesem 2. Lockdown, dass es mir etwas anders geht, weil ich mir auch fest vorgenommen habe, ich habe mir da gar kein Datum gesetzt, irgendwie in der 1. Januarzeit, bis dahin will ich mich so wenig wie irgend möglich beruflich beschäftigen. Ich habe auch gar nicht die geistige Frische jetzt aktuell mehr. Neue Konzepte einfallen zu lassen, möchte ich jetzt auch gar nicht. Aber wie war denn bei euch der erste Lockdown? Habt ihr euren, ich sehe gerade, irgendwie ist alles jetzt sind doch alle wieder da. Vielleicht habe ich ein paar Probleme mit Zoom gerade. Ich hoffe, es funktioniert weiter. Also wie war das bei euch beim ersten Lockdown? Konntet ihr euren Garten schön machen? Habt ihr den Keller aufgeräumt? Seid ihr fröhlich, pfeifend durch den Wald gewandert? Was ist beim ersten Lockdown anders als jetzt beim zweiten für euch ganz persönlich? Frank?
Ich habe beim letzten Mal nicht geschafft, den Keller aufzuräumen. Ich bin gestern damit angefangen und gestern damit fertig geworden. So, das ist der ganz große Unterschied. Wir werden die Zeit nutzen. Wir wollen sehr, sehr stark mit Calligraphy Cut im E-Learning-Bereich aufrüsten für die nächste Zeit, weil ich fest daran glaube, dass uns dieses Corona noch lange beschäftigen wird. Ich nutze es jetzt tatsächlich auch als Chance, viele, viele Prozesse neu zu denken und sie wirklich neu zu gehen. Ich glaube, wir müssen komplett neu denken, komplett neu. Das gesamte Friseur-Business muss neu gedacht werden. Und dafür sollten wir uns heute auch ein bisschen Zeit nehmen. Wie kann sich das verändern? Wo liegen unsere Chancen? Ich habe zum Beispiel gehofft, dass wir Friseure in den Salons die Gewinner sind. Aber wenn ich an den November zurückdenke, dann waren wir die Verlierer. Und auch jetzt sind wir die Verlierer. Das, was Michael da sagt, das Gleiche ist bei mir auch. Oelde, Münster, die sind voll, die Städte. Nicht direkt die Innenstädte, wo die Malls sind, sondern die ganzen Seitenstraßen. Das hat ja fast alles auf. Nur wir Friseure sind zu und die Textiler. Also wir müssen echt neu denken, damit wir in der Zukunft gewappnet sind.
Ja, und der Einzelhandel hat ja noch Click and Collect auch noch. Ich meine, finde ich irgendwo auch für den Einzelhandel ja auch ganz, ganz gut, dass sie zumindest eine ganz kleine Chance noch haben. Aber macht natürlich den Lockdown auch nicht unbedingt der fühlt sich dann immer noch weniger als ein Lockdown an. Michi, wie war es bei dir, Vergleich erster Lockdown und jetzt? Wie war dein erster Lockdown?
Ja, erster Lockdown war natürlich überraschend, weil du gar nicht genau wusstest, was kommt jetzt auf dich zu, was passiert jetzt, was brauchst du, wo kriegst du die Sachen her, um deinen Salon wieder öffnen zu dürfen und den Leuten in Sicherheit zu geben. Jetzt ist es ja im Grunde genommen so, wir haben den Salon abgeschlossen und wir können ihn im Grunde genommen wieder aufschließen. Und es ist alles da, es ist ein Konzept da, etc., das gab es vorher nicht. Aber wir werden auch die Zeit für uns nutzen, um uns intern, ich sag mal, weiterzubilden. Wir wollen intern ein Bootcamp machen, das heißt, unsere Company nochmal durchwühlen sozusagen, was passt noch, was hat sich verändert, wie können wir was optimieren. Nehmen wir nur noch Neukunden an, wenn die vorher bei uns waren, bezüglich auf No-Show-Kunden, machen wir Probestrehen, weil wir uns auf Blond hier spezialisiert haben und die Leute immer denken, wir zaubern schwarze Haare in 2 Stunden in Porno-Blond. All sowas.
Warte ganz kurz. Ich muss mir das aufschreiben als Konzept für mich auch. Wir nehmen nur noch Neukunden an, die schon mal bei uns waren. Genau. Also, Das macht ja total Sinn. Da bin ich da vorher nicht drauf gekommen. Super Idee.
Aber weißt du, dass die anderen 3 Arschlöcher sitzen da und sagen nichts? Ne? Und sagen hier, der Michi, der alte Trottel, lass den mal machen. Nein, ich meine, dass sie sich mal online anmelden können, wenn sie nicht bei uns fahren, sondern sie erstmal in den Salon kommen müssen. Das wollte ich damit sagen. Vielen Dank, dass du aufgepasst hast. Ich wollte auch nur mal gucken, ob ihr mir überhaupt zuhört.
Ja, ich höre
zu.
Nein, die anderen beiden hören auch zu. Sie grinsen ja auch in sich rein. Dirk haben wir gerade ein verloren. Also der
München. Setzt das gleich um, was ich gesagt habe.
Genau. Der Kontakt zu München ist gerade abgebrochen, aber ich glaube, er kommt auch schon wieder rein. Wir werden das gleich verfolgen. Aber ich merke schon, ich habe mir eigentlich die richtigen Gäste eingeladen, weil ihr guckt ja immer auch gleich nach vorne. Das macht ja auch Unternehmer aus. Ich möchte dennoch noch mal ein bisschen kurz zurückblicken auf dieses Jahr 2020. Mensch, das tun die doch im Fernsehen auch immer, bei diesen ganzen Jahresrückblicken. Das muss uns doch auch mal gelingen. Also, wenn ich nochmal zurückblicke auf die Zeit nach dem ersten Lockdown, Restart 4. Mai, dann weiß ich noch, dass ganz viele, und ich gebe zu, auch Nikolaisen, aber dass ganz viele gesagt haben, ach, die Kunden sind so dankbar, die Kunden sind so dankbar, die sind alle so dankbar, dass wir wieder da sind. Und das stimmt auch, aber es dauerte nicht lange und ich hatte das Gefühl, die Kunden und auch wir und auch Mitarbeiter sind so dünnhäutig wie noch nie. Also das Jahr 2020 geht in die Unternehmens-Nikolaisen-Geschichte ein als das Jahr mit Abstand, aber mit weitem Abstand, den meisten Reklamationen. Was wir in diesem Sommer an Reklamationen hatten, ist nicht auszuhalten. Und von dieser Dankbarkeit, ehrlich gesagt, also die war nur von kurzer Dauer. Habt ihr das genauso erlebt? Michi?
Ja, weiß nicht, vielleicht, wir werden immer hören, was die anderen gleich sagen. Es ist ein Hamburger Phänomen gewesen. Aber ich habe auch gedacht, mein Team muss in diesen 6 Wochen, die wir geschlossen hatten, komplett das Haare schneiden und einfach das Haare färben verlernt haben. Ich habe noch nie so viele schlechte Bewertungen bekommen. Ich habe noch nie so viele E-Mails, Anrufe, wie auch immer, von Kunden bekommen. Die haben jaulen, maulen über den größten Scheiß. Preisdiskussion, der Hammer, obwohl du vorher einen kurzen Voranschlag machst und alles, das bringt dann wenig Spaß. Und das Schlimme daran finde ich, wir haben ja nun in 2 Schichten gearbeitet, sprich 6 Tage, und die Leute haben natürlich ganz gerne mal ein langes Wochenende. Und darauf haben die verzichtet monatelang, und das finde ich total klasse und cool von meinem Team auch. Und als dein kriegst du dann immer noch verbal eins in die Fresse irgendwie so. Und das fällt einem dann immer so schwer. Irgendwann gehen ja auch mal die Partywitze 1 bis 20 für deine Mitarbeiter aus, um die Motivation auch so hoch zu halten. Ne? Das ist so das, was mich am meisten genervt und gestört hat.
Dirk?
Ich glaube, dass das ein generelles Problem ist oder Nebenwirkung dieser Pandemie. Also das meinte ich eben auch mit diesem Informations-Overload an negativen Informationen. Wir sind gewohnt, immer die Tagesschau zu gucken oder die Tagesthemen. Im Spiegel mache ich das genauso wie du, Lars, morgens aufstehen. Als Gegenpol lese ich ab und zu noch Welt. Aber wir konsumieren die ganze Zeit nur Negatives. Und die Leute in unserer Gesellschaft, das ist allgemein so. Und dann suchen sie immer wieder nach Blitzableitern. Und leider sind unsere Mitarbeiter immer wieder Blitzableiter. Wir hatten jetzt auch letzte Woche Leute, die einfach meinten, sie hätten einen Termin. Die hatten gar keinen Termin. Die haben einfach behauptet, ja, ich habe einen Termin und jetzt komme ich dran. Und dann gab es natürlich auch eine ziemliche Eskalation hier und da. Und dann habe ich mich aber auch vor meine Mitarbeiter gestellt und habe gesagt, entschuldigen Sie sich jetzt bitte sehr bei meinem Mitarbeiter, weil sie haben keinen Termin. Teilweise wurden dann Bestätigungen vorgelegt, die erst im Januar dann sind. Also die Leute sind noch total verpeilt gewesen. Und es ist so eine Hysterie bei uns, dass wir uns alle so negativ aufschaukeln. Und deshalb sind wir auch alle, wie wir jetzt hier in der Runde sind, sagen, wir sind dünnhäutig. Ja, es sind alle dünnhäutig. Einer gibt eine Aktion und der andere hat gleich eine negative Gegenreaktion. Also das ist das Fatale leider daran. Und wir sollten, wäre meine Empfehlung, uns wirklich mehr mit den positiven Dingen beschäftigen. Kevin alleine zu Hause gucken, das Leben des Brian, was man an solchen Feiertagen macht. Um wieder mehr lachen, Witze erzählen und ja, gucken, dass man, wenn man kann, seine Familie trifft und sich auf die positiven Dinge besinnt.
Michael?
Also wir hatten das nicht, was ihr in Hamburg hattet. Also unsere Kunden waren gar nicht so schwierig und wir waren auch dankbar und die Mitarbeiter waren auch gut drauf. Also in Wuppertal, das war eigentlich schon fast Normalität, bis auf die Masken. Und
Michael, das ist ein Bildungsstand.
Ja,
haben wir vorher gelernt.
Das ist, vielleicht ist das wirklich so. Das war hier, natürlich hatten wir so ein paar Maskenverweigerer, die wir verloren haben, weil wir darauf bestanden, dass sie weiter eine Maske tragen. Aber das war jetzt schon fast Normalität, bis auf die Masken. Und die Kunden waren auch gut drauf. Wir hatten auch nicht mehr Reklamationen als sonst. Also, das ist wieder, ich glaube, das hängt so von dem Gebiet ab, von der Stadt. Das ist sehr unterschiedlich.
Ich möchte euch in einen Gedanken mal mitnehmen. Ich bin seit Mitte der 80er Jahre in diesem Beruf und mein Vater hat mich auch in meinem ersten Ausbildungsjahr 1984 mal mitgenommen auf einen Wirtschaftsvortrag. Da gab es damals nur ganz, ganz wenige, aber diesen einen habe ich dann besucht und da wurden mir die Augen geöffnet. Und da wurde davon gesprochen, es gibt 70.000 Friseursalons in Deutschland und die Mitte bricht weg, wurde gesagt. Das war Mitte der 80er. Die Mitte bricht weg. Oben bleibt, unten bleibt. Und da sind so, das ist bis heute irgendwie, seit über 30 Jahren, höre ich immer das Gleiche. Wir haben immer ungefähr 70.000 Friseursalons. Dann kam um die Jahrtausendwende auf einmal 80.000, weil wir diese ganzen 10-Euro-Konzepte auf einmal hatten. Aber die Zahl der Friseursalons ist, finde ich, hat sich nie groß verändert. Und immer wieder wird gesagt, die Mitte bricht weg. Und jetzt gucke ich auf das Jahr 2020 und ich sehe, geht's der Mitte vielleicht am besten? Also natürlich könnte man jetzt hier stundenlang diskutieren, was ist die Mitte eigentlich? Aber,
das wäre meine Frage, genau.
Na, aber wir erleben jetzt Insolvenzen, sowohl was im, ich sag mal, unteren Preissegment angeht, wie bei Clear, als auch Insolvenz jetzt kurz vor Weihnachten Udo Walz in Berlin, also der Salon am Kurfürstendamm, der Insolvenz angemeldet hat, der ja nun sicher von der Qualität und vom Preisniveau eher oben anzusiedeln ist. Was passiert eigentlich gerade in dieser Branche? Wie blickt ihr darauf zurück? Wie kann es angehen, dass ja so unterschiedlichste Unternehmen auf einmal in Schwierigkeiten kommen? Und anhängend dazu, damit ich euch noch zwei Sekunden Zeit gebe, darüber nachzudenken, was passiert dann eigentlich im Jahr 2021? Wir haben ja jetzt hier den zweiten Lockdown. Wir wissen alle nicht, gibt es noch einen dritten Lockdown irgendwann? Wie lange geht eigentlich dieser zweite? Also was passiert gerade in unserer Branche? Wie wird die sich entwickeln? Schwere Frage. Frank ist der Erste, der die Hand hebt.
Also ist auch eine schwierige Frage. Ich denke, um erfolgreich zu sein in der Vergangenheit und in der Zukunft, muss man eben unternehmerisch mutig sein und auch einfach Glück haben. Einfach schlichtweg Glück haben. Corona hat komplett alle Regeln des Spiels, unternehmerisch zu denken und zu handeln, komplett verändert. Wer gerade frisch investiert hatte vorher und da jetzt dieses passiert ist, der wird es schwer haben, das zu überstehen. Jetzt zum Beispiel zu meiner Marke Calligraphy Cut. Nach Höhle der Löwen hat ein Seminarplatz bei uns 1.000 Euro gekostet. Dann haben wir Gott sei Dank vor Covid das Businesskonzept umgestellt auf Abo. Das war meine Rettung. Hätte ich das nicht gemacht, würde es Calligraphy Cut heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Also ich habe einfach Glück gehabt. Ich war tüchtig und habe Glück gehabt. Und so mache ich auch weiter. Es gibt da, glaube ich, keine echte Antwort drauf auf deine Frage. Aber das ist so, ich werde weitermachen, tüchtig weitermachen und hoffe, weiterhin Glück zu haben.
Erst Dirk und dann Michael.
Uns ging es Anfang des Jahres auch so, dass wir in unserer Eigenmarke gerade einen nicht unerheblichen Betrag, eigentlich eine Investition wie eine neue Filiale, investiert haben. Und dann kam der Lockdown, obwohl wir die ganzen Jahre sehr seriös gewirtschaftet haben. Also wir hatten überhaupt keine Probleme mit den Banken, weil wir halt seriös gewirtschaftet haben. Aber hätten wir jetzt quasi unser Fremdkapital schon über die Jahre aufgebraucht, also ich meine damit immer wieder für andere Projekte welches genommen, dann wäre das dieses Jahr schwer geworden. Wir haben es Gott sei Dank geschafft, aber eigentlich sollte dieses Jahr das erste Jahr sein nach 6 Jahren, und es gibt jetzt 6,5 Jahre, wo wir mal richtig abschöpfen können als auch Eigentümerfamilie. Das war nicht möglich. Um auf jetzt deine Frage zu kommen, Frank hat es genau richtig beantwortet. Das sind viele Einzelschicksale. Was man aber generell sagen kann, ist, diese 10-Euro-Friseure, die wird es immer geben. Die sind wieder Coronavirus. Die sind immun. Deshalb, weil sie kreative Buchhaltung haben. Und das sind jetzt auch keine Stammtischparolen, sondern sie haben es geschafft, über die Jahre ein System zu entwickeln, indem sie sehr gekonnt Gelder an der Steuer vorbeiziehen und deshalb auch unterm Kopfkissen oder unter der Matratze genug Geld haben und es auch so weiterführen. ich sage das jetzt nicht einfach nur so naiv, sondern ich weiß das, weil ich immer wieder Bewerber aus diesen Läden haben, die gerne aus diesen Läden raus möchten. Da wird Schwarzarbeit durchgeführt, die Leute müssen 50 Stunden statt 40 Stunden arbeiten und werden nicht richtig angemeldet, sollen sich immer wieder krank melden, damit die Rentenversicherung übernommen wird von den Krankenkassen. Also die wissen, wie sie in diesem System und in solchen Krisenzeiten über die Runden kommen. Ich glaube, das Premium, so wie ihr das habt, wie wir es ja auch haben, also im höherpreisigen Bereich, wird es auch überleben. Die Mitte wird etwas ausgedünnt, aber die wird es auch geben. Nur die wird nicht so profitabel sein. Also das ist meine Vermutung, dass das nicht der profitabelste Bereich ist, die Mitte.
Also da muss man erstmal darüber sprechen, was ist die Mitte überhaupt? Also ich finde schon, dass die Mitte sehr geschrumpft ist. Und ich kann jetzt wieder nur für meine Stadt sprechen. Also es gibt fast gar keine mittleren Betriebe mehr, die im Mittelpreissegment sind. Und ich kann euch 5 Betriebe nennen in Wuppertal von 300, 400 Geschäften, die gut sind. Und wenn man darüber spricht, auch mit der Ausbildung, dass wir dieses Jahr nur 11 Lehrlinge haben in der Berufsschulklasse für die ganze Stadt bei 360.000 Einwohnern, dann ist die Mitte, die bildet ja auch am meisten aus, die ist schon kaputt. Und da bleibe ich auch, was Sven gesagt hat, das mit dieser kreativen Buchhaltung und was natürlich bei uns dazugekommen sind die orientalische Barbiere, die ja die ganz eigene Welt haben, von der Finanzierung her, von der Einrichtung her und von der Warenwirtschaft. Das läuft ja alles in einer eigenen Welt, also gar nicht bei uns. Das ist also ein ganz eigenes Ding, das auch völlig ignoriert wird, weil die Angst haben, die zu kontrollieren. Die haben einen Freifahrtschein. Also da entsteht gerade was, was ja jetzt nicht mehr Mafia genannt wird, sondern Clans, was ich ja irgendwie witzig finde, weil Clans sind eigentlich Mafia. Wenn man danach googelt, der Unterschied zwischen Clan und Mafia besteht darin, dass der Clan das nicht so heimlich macht wie die Mafia. Ansonsten ist das eine Mafia. Und das finde ich, darüber traut sich keiner zu sprechen. Und ich kriege vielleicht wieder den einen oder anderen Drohanruf oder Mail. Aber ich finde das sehr bedenklich, weil die Ehrlichkeit, die wird weniger werden. Und ich glaube, das werden wir auch erst im nächsten Jahr merken, wenn die ganzen Steuern gezahlt werden müssen bei den Ehrlichen. Dann kommen erstmal die ganzen Insolvenzen und alles oder die Probleme oder dass man die Kredite nicht mehr bedienen kann, die man hat. Und ich mache mir da schon Sorgen. Ich mache mir schon Sorgen auch um uns, aber wir werden das schon irgendwie schaffen und auch meine Kollegen, die ich kenne, die werden es irgendwie schaffen. Aber dieser Mittelbauch, der ist für mich gar nicht mehr da, der ist weg. Also für mich wieder.
Nachdenkliches Schweigen. Ja, klar, in die Zukunft gucken ist sowieso sehr schwer. Und wie gesagt, ich tue mich auch nicht leicht mit diesem Begriff Mitte, weil was ist Mitte? Ist die preisliche Mitte oder die Qualitätsmitte oder ist es die Größe eines Betriebes oder wovon machst du das eigentlich abhängig? Das ist immer schwer zu definieren. Aber durch diese beiden Beispiele, die ich am Anfang genannt habe, Clear und Udo Walz, wird das so schön sichtbar, dass man sagt, du bist halt nicht gefeit. Es kann halt alle treffen, ganz groß oder ganz individuell. Und das ist halt etwas, was ich schon auch mit einem gewissen Respekt verfolge. Dirk.
Du hattest in einem deiner ersten Podcasts mal so eine These aufgestellt, dass, glaube ich, 15.000 Salons im Markt wegbrechen werden. Also damals gab es aber noch kein Corona. Ich fand das eine sehr mutige Zahl, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das durch diese Pandemie dazu führen wird, dass es eine Gruppe gibt, die jetzt auch nicht mehr die Kraft haben wird. Ich spreche jetzt von den 55-, 60-Jährigen, diese Pandemie nochmal so ein Hauruck Motivation an die Mitarbeiter, an sich selbst zu haben, um das durchzustehen. Manche werden wirklich, ich sehe das auch bei einigen Kollegen, die werden einfach zumachen. Die schaffen es nicht mehr, auch emotional und von der Energie her. Und dann wird es sicherlich auch einige geben, die in die Insolvenz kommen werden. es wird, glaube ich, nicht mehr so viele Neugründungen geben, wie wir in den letzten Jahren hatten, weil auch unsere Mitarbeiter sehen, Mensch, das ist gar nicht mal so einfach, so einen Salon aufzubauen und dann durch solches schwieriges Gewitter oder so einen Sturm durchzubekommen.
Guter Gedanke, stimmt. Frank, war das für eben eine Wortmeldung? Nein.
Nein. Ich habe Michael den Hinweis gegeben, dass der Sven der Dirk ist.
Sind aber auch vier Buchstaben.
Ja. Genau.
Ja, da steht ja Edina.
Und es steht.
Das hat mich gerade irritiert. aber nochmal zur Mitte. Für mich ist die Mitte die Umsatzmitte. Also, wenn jemand nur 250.000 Euro Umsatz macht, davon kann man eigentlich gar nicht mehr existieren, offiziell. Weil man muss ja, wenn man überlegt, wie viel offiziellen Gewinn man machen muss, um die ganzen Steuern und Rente und alle Kosten zu bezahlen, da kommst du mit so einem mittleren Umsatz, da kommst du gar nicht hin. Also das ist das. Und die Mitarbeiterzahl, die ist halt auch Mitte. Wenn jemand so 3-4 Mitarbeiter hat, diese Salons, die müssen richtig teure Preise haben, sonst kommen die nicht klar.
Und das ist der Grund, warum ich mich die ganze Zeit zurückhalte und nichts sagen, weil ich kann mich ja immer so in Rage reden. Wie du sagst, seit den 80er Jahren sagt man, die Mitte bricht weg. So sagst du seit gefühlt den 80ern 1 Euro die Minute. Denn mit 1 Euro die Minute kannst du auch keinen Krieg gewinnen.
Eine Mark war das früher. Das hat sich schon geändert.
So, und das geht mir immer, wenn ich das, also manche auch höre, die kommen jetzt zwar eigentlich auch, vielleicht müssen die gerade klarkommen, die nehmen doch alle von der Hand in den Mund. Wovon wollen die später im Rentenalter leben irgendwie? Und auch wenn ich das immer höre, auf dem Dorf geht, das denkst du in der Großstadt irgendwie, der einzige Unterschied, den wir haben, das ist die Miete. So, und wenn du das mal runterrechnest mit ein paar Leuten, dann ist das nachher auch nicht mehr die Welt. Also ich verstehe nicht, wie es Unternehmen gibt, die noch für 1 Euro die Minute irgendwie kalkulieren oder womöglich noch drunter, erlebe ich ja auch häufig genug in so einem Coaching. Und da, ich muss schon wieder aufpassen, die Zündschnur ist hier eh kurz irgendwie. Und ich kann mich in Rage reden gleich wieder. Sonst. So, heb einer den Arm.
Dirk hat den Arm gehoben.
Ich muss ja schmunzeln, was Michael gesagt hat. Michael sagte, mit 250.000 Euro kann man ja doch eigentlich nicht mehr überleben. Sehe ich genauso. Guck dir aber mal bitte die jährlichen Zahlen von der Welle an. In diesem kleinen, schlanken Diener.
Eva heißt Eva. Es.
Da ist einer, der über 250.000 Euro verdient, nach deren Rechnung ein Großverdiener.
Und ich also bin, Umsatz.
Umsatz.
Mhm. Ja, ich bin branchenfremd. Ich habe, als ich das erste Mal dieses Büchlein gesehen habe, musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil ich mir dachte, mit so einem Büchlein, wenn das jemand bekommt, um sich zu überlegen, einen Businessplan aufzubauen, der dürfte eigentlich gar nicht erst anfangen mit einem Businessplan, weil der würde tatsächlich niemals profitabel werden. Aber ich sehe es genauso. Wir haben eigentlich, jetzt hätten wir mal eine Chance, wo die Branche doch in der öffentlichen Wahrnehmung als, ja, viele sagen, systemrelevant ist. Auf jeden Fall positive Aufmerksamkeit, dass wir wichtig sind für die Gesellschaft, weil wir was Gutes tun. Trotzdem machen wir alle so weiter wie bisher und unser Zentralverband genauso. Und es wird einfach nichts dagegen getan, dass diese 10 Euro Friseure von der Bildfläche verschwinden. Also es gibt eine Riesenaufgabe für diese Branche und sie wird nicht angepackt. Und wir können unseren Kunden das erklären, warum wir die Preise verlangen, die wir verlangen. Aber es gibt leider viel zu viele von denen, die halt deutlich weniger verlangen. Und da gehen sogar gebildete Menschen hin und wissen gar nicht, was sie da machen. Das ist Unterstützung von Schwarzarbeit, Geldwäsche und alles, was dazu hängt. Es ist ein Potpourri von negativen Schlagzeilen. Aber trotzdem haben diese immer noch eine Existenzberechtigung oder gehen viele dorthin. Eine Berechtigung haben sie eigentlich nicht. Aber es packt keiner an, weil jeder Angst hat.
Naja, der Kunde an sich denkt ja immer, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Also warum soll ich zu dir, keine Ahnung, in Salon gehen, das 3-4-5-fache zahlen halt. Ne? Das ist dann für den Endverbraucher leider so. Also ich bin komplett bei dir. Ich bin komplett deine Meinung. Aber es interessiert mich. Es ist genauso wie Amazon. Ich raff nicht, wie die Leute alles bei Amazon irgendwie. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Also wenn es nicht anders geht, ja, dann ja, aber raff ich nicht, verstehe ich nicht.
Das stimmt.
Klärung gibt. Und
was Regler angeht, das gibt so eine Amazon-Generation, ne? Also die denken ja, du kannst alles in Anspruch nehmen, wenn es dir nicht gefällt, dann schickst du es wieder zurück. Oh, du mach mir die Haare blond irgendwie, nee, gefällt mir nicht, mach mal wieder zurück und ich will auch mein Geld zurück. Weißt du, also das ist so.
Ja, sie machen halt, Amazon macht halt den Job aus ganz purer Sicht des Endverbrauchers natürlich geradezu perfekt. Sie kommunizieren super, sie sind schnell, sie sind kulant, sie stellen alles, was der Kunde möchte, absolut in den Fokus und das ist generell gut und das scheinen Millionen Menschen zu lieben. Ich finde das auch toll, ich will das auch nicht 100% verteufeln, aber sie spielen das Spiel halt nicht fair, sie spielen das Spiel nicht ehrlich, ja, wie sie mit Mitarbeitern umgehen, dass sie in sehr vielen Ländern, auch in Deutschland, keine Steuern zahlen. Ja, ich sage jetzt mal Otto.de, nur so als Beispiel, die müssen mit denen konkurrieren, aber die haben noch diese ganzen anderen Belastungen auch und stehen unter einem ganz anderen Fokus und einer anderen Steuerbelastung und müssen trotzdem möglichst so geil sein wie Amazon und wehe, du bist es nicht, dann wirst du gleich abgestraft. Und dieses Egoistische bei den Menschen, dass sie das nicht verstehen, dass sie da nicht so ein bisschen werteorientiert sind. Und wir reden hier nicht davon, dass, weiß ich nicht, dass ein paar Schuhe bei Amazon 20 Euro kostet und bei Otto oder im Einzelhandel 200. Also wir reden ja gar nicht von wahnsinnigen Preisunterschieden, aber selbst ein Euro günstiger ist dann schon die Legitimation, dass man sagt, nö, dann bestelle ich da. Ist der Wahnsinn.
Also da kann ich jetzt wieder mit meinem Wuppertal kommen. Ich liebe Amazon.
Hör doch mit deinem Wuppertal da immer.
Weil ich einfach Sachen in dieser Stadt nicht kriege, die ich haben möchte.
Aber du könntest ja auch bei anderen Händlern bestellen, die dir das
genau liefern. Ja, bestellen. Welche Händler denn? Ich habe zum Beispiel, ich warte jetzt auf ein Amazon-Paket gerade. Ich hoffe, es klingelt jetzt nicht. Aber ich habe einen Staubkochtopf bestellt. Den kriegst du in dieser Stadt nicht. Da müsste ich nach diesem komischen Düsseldorf fahren, um das zu holen. Und das sehe ich nicht ein. Ne? Also, aber das ist halt einfach der Tod des Fachhandels. Der hat halt in, und es gibt ja bald nur noch wenige Großstädte, wo überhaupt noch ein Fachhandel richtig, richtig existiert. Und Hamburg wird dazugehören. Also in Hamburg könnte ich in einen Küchenladen gehen und da könnte ich alles kriegen, was ich haben wollte. Aber das bekommst du nicht mehr. Und das ist im Grunde genommen der Trend, der da jetzt ist. Ne? Aber es ist eine traurige Weihnachtssendung. Es gibt alles nur so negativ. Aber zu dem Thema nochmal.
Ich kann das
nochmal draufgehauen. Mit dem, weißt du, mit diesem, dieser Schattenwirtschaft und den orientalischen Barbieren, das wird nämlich jetzt ein Thema im nächsten Jahr, weil wir nämlich unsere Preise jetzt wieder erhöhen müssen und wir sind schon oben und haben schon so Unterschiede und das ist, also diese Spanne zwischen dem Legalen und Illegalen, die ist jetzt mittlerweile schon fast gar nicht mehr erklärbar. Also wir sind ja bald fast doppelt so teuer wie der Meister um die Ecke, der alleine da ist und 40 Euro für Schneiden föhnen nimmt für eine Stunde. Und wir nehmen bald 70 für Wuppertal. Wir kommen jetzt Richtung 70 Euro beim Schneiden. Lars, bitte, möchtest du was dazu sagen?
Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist aber hier eine traurige Weihnachtssendung, die wir ja aufnehmen. Und ich kann das noch steigern. Ich lese euch mal ein paar Namen vor. Gerhard Meyer, Peter Ahrens, Peter Dawson, Günther Ammann, Udo Walz und jetzt auch gerade kurz vor Weihnachten Winfried Löwel. Also die deutsche Friseurszene hat in diesem Kalenderjahr so viele prägende Persönlichkeiten verloren, wie ich es zuvor noch nie wahrgenommen habe. Und jede einzelne Person erfüllt mich natürlich auch mit Trauer, weil ich das Glück hatte, jede einzelne Person auch persönlich kennenzulernen. Und da habe ich mich dann allerdings auch gestern mal gefragt, oh Gott, die kannte ich ja alle persönlich. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, weil, oh toll, ich habe so viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt? Oder ist das auch ein schlechtes Zeichen, weil ich erinnerte mich dann an einen Satz meines Vaters, der mal gesagt hat, oder der mich mal gefragt hat, woran erkennst du, dass du älter wirst? Du bist auf immer mehr Beerdigung. Und das sind ja alles Personen, die jetzt nicht meine Generation sind, die sind schon ein, zwei Generationen noch von mir entfernt. Aber die Zeit bleibt ja für uns alle irgendwie nicht stehen. Ne? Also, wie ist es euch ergangen, als ihr diese Namen gehört habt? Ich glaube schon, dass der ein oder andere von euch ja auch persönliche Erlebnisse hatte. Frank?
Ja, ich fange mal wieder an. Ich habe Udo Walz ja auch gut gekannt und habe ihn noch diesen Sommer getroffen und konnte ihn sogar von Calligraphy Cut begeistern. Und er wollte jetzt dann im nächsten Frühjahr bei mir in die Lehre gehen für Calligraphy Cut. Das wird wohl jetzt nicht mehr möglich sein. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass so viele Persönlichkeiten gegangen sind, die wirklich diese Branche geprägt haben. Es ist aber auch eine Verantwortung für uns, die Generation danach, es eben weiterzutragen, unsere Visionen zu spinnen, unsere Ziele zu machen, neu zu denken. Ich glaube, wir werden jetzt mal ein bisschen vorausblicken auch. Wir werden nach diesem Corona, werden wir eine unglaubliche Renaissance bekommen, ein unglaubliches Gründerwesen. Da bin ich mir ganz sicher. Und daher dürfen wir aufpassen, dass wir nicht eine Generation sind, die dann plötzlich da stehen bleibt. Die eine ist weg, wir sind dazwischen und die Jungen, die werden uns zeigen, wie es geht. Ich glaube ganz sicher.
Also das wird spannend jetzt, was da kommt an neuen Idolen. Aber ich habe da mal eine Frage zum Udo Walz. Der Laden wird ja jetzt geschlossen. Wer schneidet denn Angela Merkel die Haare? Kriegt die jetzt schwarz die Haare geschnitten von den Mitarbeitern oder wie läuft das? Und das Positive daran ist, dass sie jetzt sieht, dass es der Friseurbranche, dass sie Hilfe braucht. Wenn ihr Friseur, sie ist doch Kundin bei Udo Walz, wenn ihr Friseur jetzt insolvent ist, das ist doch ein Zeichen, oder? Das müsste doch ankommen eigentlich bei ihr, dass wir Hilfe brauchen, finanzielle.
Also da denkst du ja jetzt über drei oder vier Ecken. Also,
ja, wie immer.
Es gibt ja, es gibt ja mehrere Salons von Udo Walz in Berlin und diese Insolvenz betrifft, wenn ich das richtig jetzt gelesen habe, nur diesen Salon am Kurfürstendamm. Und ich glaube, auch im Laufe meines Berufslebens schon zwei, drei Friseure noch kennengelernt zu haben, die auch in Berlin ein Geschäft haben. Also Frau Merkel wird schon, die wird schon einen Stylisten finden in der Hauptstadt, der ihr weiterhin die Haare macht. Ja, aber interessanter Blick auch eben von Frank, dass man sagt, wo ist die nächste Generation? Wo sind die nächsten Persönlichkeiten, die diese Branche tragen und prägen wird? Ich finde schon, das ist so 2020, ist das schon ein großer Einschnitt. Ist schon ein großer Einschnitt passiert, der mich schon, ja, ich muss das schon sagen, auch traurig gestimmt hat.
Ja, keine Frage. Also es ist schon, Peter Dawson war ja ein Freund. Das war das, was mir am meisten wehgetan hat. Aber wen fragt jetzt die Presse in Zukunft? Das sind ja die ganzen Friseure, die die Presse immer gefragt hat, wenn wir mit Friseurthemen waren. Denen gehen ja jetzt gerade so ein bisschen die Friseure aus, wenn die überhaupt noch ansprechen können. Also, und es haben sich die Zeiten geändert. Und durch die Social-Media-Geschichten gibt es schon viele Idole und Stars. Die sind aber mehr so im sozialen Netzwerk entstanden und sind da auch so bekannt. Also die ganze Friseurwelt wird sich verändern. Und das ist auch so ein Zeichen, dass wir älter werden, Lars. Es ist nicht mehr so wie früher. Das ist schon irgendwie anders. Ich bin gespannt. Also, wer da jetzt hochkommt, vielleicht wird der Michi Jung das ja. Aber ich glaube, die Presse fragt ja nicht, weil die anderen sind ja manchmal nicht so stubenrein, ne? Wenn man sich dann so ausdrückt.
Hast du nett gesagt.
Ich glaube, Michi ist dafür auch viel zu mainstreamig.
Zu normal.
Ja, zu normal.
Wohl wahr.
Aber wo wir gerade bei Michi sind, ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht, diese Notiz heißt Gewinner in der Krise und ich hasse eigentlich diesen Begriff. Ich finde den Begriff auch nicht gut, aber er zeigt so ein bisschen, es gibt schon Personen, es gibt schon Unternehmen, die in diesem schwierigen und herausfordernden Jahr mit frischen Impulsen schon für Belebung gesorgt haben und die sich schon, sage ich mal, dadurch auch positiv hervortun konnten. Und ihr alle übrigens, die ich heute eingeladen habe, gehört für mich in der Friseurbranche in diese Gruppe. Und du, Michi, ich will nicht da eine Steigerung bringen und will sagen am meisten, aber du bist natürlich derjenige, der gerade was die sozialen Medien angeht und dein Videoformat, das du etabliert hast. Du hast schon stark am Profil gewonnen in diesem Jahr.
Ja, also was jetzt den Umsatz im Salon angeht, sicherlich nicht. Ne? da haben wir jetzt nicht mehr gemacht oder haben wir nicht profitiert. Aber was jetzt diese Social-Media-Geschichten angeht oder beziehungsweise diese Plattform, die ich dann mit Robert Holzer gegründet habe, dieses Schrocke-Salon, Ja, das, was das angeht, könnte man sozusagen sagen, das hört sich in der Tat immer blöd an, zu den Gewinnern.
Ja, wie noch einmal, diese Begrifflichkeit Gewinner ist schwierig. Aber wenn ich halt sehe Videos von dir, die mehrere tausendmal geteilt worden sind, ich weiß nicht, ob das im letzten Jahr auch schon so war. Also ich glaube, da ist ja schon eine ganz tolle Dynamik zu erkennen.
Ja, das ist in der Tat irgendwie ganz cool. Das war auch gar nicht meine Absicht irgendwie dementsprechend. Und das bringt auch echt Spaß, ist allerdings auch anstrengend und eine gewisse Verantwortung mit dem, was du gerade so im ersten Lockdown alles so mitbekommen hast, wie viele Leute sich so an der klammern oder hochziehen. Und ich kriege heute noch teilweise Schreiben, also da lachst du dich, also nicht tot, in was du über lustig machst, aber das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Was für Hoffnung du denen gegeben hast. Du siehst das ja an Daniel Goltz, wenn die Leute den manchmal live sehen oder so ein Kram, dann ist das Größte, das Beste, das Tollste für die. Jetzt ist Livestream ja unbedingt nicht so, aber ich habe dann so persönliche Videos geschickt. Kannst du dem nicht mal ein persönliches Video schicken mit einer Botschaft etc. und so ein Kram, das ist echt rollig und bewegend. Und ich weiß nicht, Frank kennt das wahrscheinlich ähnlich oder genauso. Das ist so toll, wenn du Menschen irgendwie was Nettes, was Positives gerade in Zeit mit denen mitgeben kannst. Und das zählt auch zu meinem absoluten Highlight sozusagen dieses Jahr, dass ich als positive Geschichte mit rausnehme. Um auch was Positives reinzubringen, Michael.
Hä? Ja. Also es gibt zwei Gewinner für mich. Ne? Ja. Das sind einmal die Preiserhöhungen an sich. Also es haben sich die Friseure auf einmal im April, Mai getraut, die Preise zu erhöhen, die nie sich getraut hätten. Es war nicht genug, aber immerhin. Und die Digitalisierung hat natürlich gewonnen. Ne?
Ja,
da nimmst du echt einen guten... Also ja, da hast du völlig recht. Auch das habe ich bei mir stehen. Kaum war der erste Lockdown da, haben die Interkoffeure angefangen mit ihrem Talk um 9. Das hat sich dann weiter gesteigert in diese Digital-Convention, wo ja mehrere tausend Friseure mittlerweile zugucken. Endend irgendwann dann Ende November oder ich glaube, es war erstes oder zweites Adventswochenende mit dem Stream Day von der Top Hair, Michi, wo du ja da auch zu Gast warst. Also ich denke auch, die Digitalisierung hat wahnsinnig zugenommen. Und da denke ich auch an einen Satz, den Heiko Schneider hier im Podcast gesagt hat. Der hat gesagt, das Beste am Jahr 2020 ist, dass die Friseure die Angst vor der Digitalität verloren haben. Ja, also das ist jetzt nicht mehr irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln, das ich überhaupt nicht verstehe, sondern man macht es einfach, auch unsere Mitarbeiter. Ne, dann trifft man sich einfach in Zoom-Meetings und dann fällt man mal raus, weil das Internet nicht stabil ist. Ja, egal, dann bricht die Welt nicht zusammen, dann kommst du halt wieder rein. Und also ich glaube, vieles hat sich auch, vieles ist viel selbstverständlicher geworden. Und das ist wirklich eine positive Entwicklung für unser Handwerk.
Zustimmung. Ja, ich glaube, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dass das bei vielen Unternehmern angekommen ist, aber ich glaube, dass das bei vielen Mitarbeitern noch nicht angekommen ist, diese ganze Digitalisierungsgeschichte. Die tun sich teilweise noch wirklich sehr schwer, sich in Plattformen einzuloggen, die zu nutzen. Sehe das bei mir auch immer, da hat jeder eine eigene E-Mail-Adresse, dann haben sie ein neues Handy, dann gehen sie das wieder nicht ein und hier und da und dies und das. Die sehen gefühlt noch nicht so richtig die Notwendigkeit.
Da bin ich fast bei dir.
Schon mal großartig, wenn du bei mir fast bist.
Ja. Nein, ich bin fast bei dir, weil wir sind noch lange nicht da, wo diese Branche sein könnte oder vielleicht sogar sein müsste. Aber 2020 hat uns gezwungen, mit diesem Thema sich viel mehr auseinanderzusetzen. Und noch gibt es ganz viele Dinge, die wir noch verbessern müssen. Also da geht's, keine Ahnung, nehmen wir nur mal das Beispiel Beratung. Ja, dass man sagen, in der Zukunft könnte ich es mir wirklich vorstellen, dass das jetzt nicht mehr eine High-End-Dienstleistung ist, sondern vielleicht eine Selbstverständlichkeit, dass wenn du halt nicht einen Haarschnitt nur nachgeschnitten haben möchtest, sondern wenn du eine völlige Typveränderung möchtest, dass du dich vielleicht digital mal anmeldest und ein Friseur schon mal digital guckt und sagt, machen Sie sich darüber mal Gedanken, dies können wir uns vorstellen, das nicht. Also ich glaube, es gibt noch ganz viele Services, Dienstleistungen, die unserem Beruf zugutekommen, wo wir unser fachliches Know-how noch auf unterschiedlichste Plattformen stellen können. Da sind wir jetzt noch lange nicht so weit, aber 2020 war das Jahr, wo wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen mussten. Also ich finde, Frank hat das ja vor ein paar Minuten ganz richtig gesagt. Ja, Calligraphy Cut war vielleicht vor ein, zwei Jahren noch klassisch. Ich fahre hin und mache Seminare und muss den die Hand halten und zeigen, wie der Kalligraf, in welchem Winkel der die Haare schneiden muss. Und jetzt musst du dir Gedanken machen, wie geht das Ganze digital? Wie geht es auch so, dass die Leute dranbleiben, dass das Spaß bringt, aber dass das nicht nur eine Effekthascherei ist, sondern dass du einen echten Mehrwert hast? Und da werden wir in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren noch auf einem ganz anderen Level sein als heute. Aber ohne das Jahr 2020, glaube ich, hätten wir uns gerade so einen Beruf, der mit Menschen zu tun hat, wo es um Handarbeit geht, wir hätten uns, glaube ich, deutlich schwerer getan, wenn es nicht dieses Jahr gegeben hätte. Frank.
Ja, sehe ich auch, wie Michi gerade das gesagt hat. Wir haben da aber auch extreme Lernfälle. Tatsächlich, unsere Mitarbeiter sind zwar viral unterwegs und sie glauben, sie sind die Besten da drin, aber sie kriegen es nicht hin, sich in ein Zoom-Meeting zuzuschalten oder ihren Bildschirm zu teilen. Das muss ich als Anführungsstrichen alter Sack dann irgendwie hinkriegen. Also da haben wir echt noch viel zu lernen. Wir haben da schon viel geschafft, aber es geht echt weiter. Und wir müssen jetzt aufpassen, wo unsere Lernfelder sind. Da bin ich ganz intensiv bei, beobachte auch alle am Markt sehr gut, wo da auch unsere Chancen liegen. Und dann möchte ich auf jeden Fall auch mal weiter positiv denken hier in dieser Runde. Glaube ich, haben wir echt viele Möglichkeiten. Ich war geschockt, warum wir Friseure nicht zu den Gewinnern gehört haben in diesem Jahr, weil ich wirklich gedacht habe, diese persönliche Nähe zum Friseur zu gehen und so. Aber woran hat das gelegen, dass wir das nicht waren? Und was müssen wir ändern, damit wir es im nächsten Jahr sind? Verdammt nochmal. Ich will einfach, das hat der Dirk eben auch so schön gesagt, wir investieren so viel Zeit und Geld und Energie. Und es geht bei uns nicht um Halten, sondern um Wachsen. Wir müssen wieder Wachstum generieren und nicht einfach nur überleben, Entschuldigung. Das ist jetzt zwar wichtig, aber ich will wieder in den Wachstumsgedanken reingehen. So, jetzt brauche ich Ideen.
Ja, das muss sexy werden wieder. Das muss wieder sexy werden. Chaka, ich bin bei dir. Ich bin komplett bei dir. Aber es gab eine Studie, warum die Leute nicht mehr zum Friseur gehen. Das ist zum einen logischerweise die Angst davor, sich anzustecken. Das ist das eine. Und das nächste, was die Leute abgehalten hat, zum Friseur zu gehen, ist einfach, dass die Wohlfühlatmosphäre nicht mehr da war. Alles war so steril, alles roch nach Desinfektionsmitteln, die Masken logischerweise, okay, die kannst du nicht fitness, aber wir müssen wieder Wohlfühloasen schaffen sozusagen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe fürs nächste Jahr. Wir müssen das wieder sexy machen. Oder wie Oliver Schmidt immer sagt, one touch more. Ja? Da halt noch ein Raufballern durch Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir haben fürs nächste Jahr. Und dann kann das vielleicht auch wieder ein bisschen sexier, erotischer, verführerischer sein, um sich die Haare machen zu lassen. Also außer von uns fünf natürlich. Das ist eine Sex pur beim Haare schneiden. Da müssen wir nicht drüber reden, Jungs, oder?
Dirk, jetzt weiß ich nicht, war dein Bild nur eingefroren oder hast du die ganze Zeit die Hand gehoben?
Jetzt wieder weg vom Fenster.
Ah, okay, jetzt hören wir.
München nur Point.
Doch, doch.
Ja, München ist ganz gut. Rette mich?
Ja, abgehackt leider nur. Leider nur abgehackt, Dirk.
Okay.
Da würde ich dich bitten,
vielleicht noch. Dann komme ich wieder rein.
Genau. Mach das.
Das hat mein Vater übrigens auch oft zu mir gesagt, wenn ich frech geworden bin. Pass mal auf, mein Freund. Du gehst einfach noch mal kurz raus, klingelst noch mal und dann probierst du es noch mal. Dann lass ich dich noch mal rein und mal sehen, ob du was gelernt hast in der kurzen Zeit.
Und wie war's?
Ich meine, du siehst ja, was bei rausgekommen ist.
Nee, das heißt, hat nichts gebracht.
Das heißt, du bist einfach weggegangen und hast nie wieder geklingelt.
Ich habe beim Nachbarn geklingelt.
Ich bin laufen gegangen mit 16.
Nee, da wieder nicht geraucht.
Aber da sind wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem Ausblick 2021. Ich meine, wir haben in dieser ganzen Stunde immer wieder nicht nur zurückgeguckt, wir haben ja auch immer schon nach vorne geblickt. Jetzt möchte ich mich darauf noch ein bisschen mehr konzentrieren. Wir befinden uns alle im Lockdown, aber der Dirk hebt die Hand. Wir versuchen es einfach nochmal. München, hallo, München Calling. Ja.
Also unsere Branche, ich bin jetzt hier kein Apostel, aber die Branche muss verstehen, dass sie keine Psychologen sind. Und wenn sie wie Psychologen arbeiten wollen, ich finde, das ist immer, war aus meiner Kundensicht damals ganz schrecklich, dass man jetzt einen Gegenpol zu dieser hektischen Welt formen kann, indem man weniger spricht, indem man dieses Wellness, was der Michi eben sagte, dem Kunden vermittelt. Das muss Kurzurlaub sein. Das beste Kompliment, was ein Kunde bei uns am Tresen geben kann, ist, ach, diese eine Stunde Kurzurlaub im Monat, die ist für mich lebensnotwendig. Das muss der Kunde vermitteln, aber das müssen wir vor allem erstmal als Friseurbranche verstehen. Bei diesem viel negativen Input, der über uns geht, müssen wir uns nicht darüber noch unterhalten. Und über das Wetter muss man sich auch nicht unterhalten. Mittlerweile gibt es das Handy und damit reden wir viel mehr, als wir früher geredet haben. Weniger reden, einfach mal die Klappe halten und den Kunden entspannen lassen. Und dann, ganz wichtiger Punkt, und das, denke ich, ist der Michi auch einer der Gewinner. Ich sehe uns übrigens auch als einer der Gewinner, nicht nur durch diesen GQ Care Award, den wir dieses Jahr gewonnen haben, sondern weil wir eine Marke sind. Der Michi ist da genauso eine Marke. Und das Instagram ist im Grunde genommen ein Spiegelbild der Marke. Kannst du gut über Instagram kommunizieren? Kannst du das eigentlich auch nur, weil du ein Markenverständnis hast, entweder intuitiv oder weil du es wirklich richtig konzipiert hast, indem du dem Kunden nämlich nicht nur eine Dienstleistung gibst, sondern indem du ihn in deine Welt mit einnimmst. Und dafür musst du wissen, wer du bist, wo du hin willst und was der Kunde an Mehrwerten eigentlich bekommt, damit er sagt, hey, ich zahle dafür einen Haarschnitt 50, 60, 70 Euro, Männerhaarschnitt wohlgemerkt. Und das ist, denke ich, einer der wesentlichsten Punkte, die unsere Branche mal verstehen muss, als Marke denken. Und dann kann ich nämlich, wenn ich Udo Walz bin, ich habe den Herrn leider nie kennengelernt, sehr sympathischer Typ, aber Udo Walz war eine Personenmarke, auch ein Fehler unserer Branche. Wenn Udo Walz abtritt, dann gibt es keinen Udo Walz mehr. Was wollen denn die Leute dann übernehmen? Die Mitarbeiter, da kommt dann ein neuer Mitarbeiter mit einem neuen Namen. Dieses immer auf sich, auf seinen eigenen Namen gebundene Marke ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler, weil was kann man später eigentlich verkaufen? Man kann eigentlich nur verkaufen das, was man als Marke geschaffen hat. Sich selbst kann man nicht verkaufen und seine Mitarbeiter kann man auch schlecht verkaufen, wenn die mal weggehen. Also für mich Marke, 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 das ist für mich einer der wesentlichsten Punkte für die nächsten Jahre, was unserer Branche eigentlich Mehrwerte bieten sollte.
Michael?
Was doch ein positives, schönes Beispiel war doch Lippert Friseur. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon tot ist, aber sein Unternehmen wird doch jetzt weiter von den Mitarbeitern geführt und das läuft doch gut jetzt da. Oder ist das jetzt auch wieder nur von außen?
Von außen aus Wuppertal meinst du? Nicht aus
außen aus Wuppertal.
Aber da haben wir ja einen Münchner Gesprächskollegen. Hast du da irgendwas gehört in deiner Stadt, Dirk?
Also wir sind ja keine 100 Meter entfernt mit zwei unserer Salons. Lippertz gibt es immer noch, aber ich glaube, dass ist natürlich nicht mehr das ist, was es mal war, wenn nun mal die Galionsfigur nicht mehr vorhanden ist. Also sie haben einen Salon geschlossen von zweien, also ich glaube, sie sind auch ziemlich gebeutelt. Wie viele, wo halt die Galionsfigur von Bord geht. Aber ich möchte auch gar nicht, ich habe keinen wirklichen Einblick. Das ist auch eigentlich nur eine Außensicht und möchte mich da auch gar nicht allzu sehr zu äußern.
Also ehrlich gesagt, ich habe da ja auch kaum Einblick, aber so wie ich das Unternehmen Lippert kennengelernt habe, waren da ja auch sehr viele starke Persönlichkeiten, viele Jahre an der Seite von Wolfgang Lippert. Und sollten diese starken Persönlichkeiten dort immer noch arbeiten, die auch eine Magnetwirkung für sehr viele Kunden haben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Aber klar, das ist in unserer Branche ein ganz schweres Feld. Du sagst, Dirk, Marke, 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 da würde ich dir am liebsten zustimmen. Ich stimme dir auch in großen Teilen zu. Allerdings merken wir ja jetzt auch in diesem in dieser Zeit, wie wichtig Persönlichkeit ist und persönliche Bindung. Ne? Wenn Frank gesagt hat, er ist da zu seinen Mitarbeitern, zu jedem Einzelnen mal hingefahren. Und wollte, also das hat ja alles auch was mit Persönlichkeit zu tun.
Ja.
Und nicht nur mit einer, nur mit einem Markenclaim.
Nein, und das ist genau der Fehler. Eine Marke ist kein Claim. Der Claim ist im Grunde genommen nur eine Zusammenfassung von dem, was ich rüberbringen will. Du brauchst die Persönlichkeiten. Ich kann mich erinnern, als wir diesen Top-Hair Award gewonnen haben, diesen Top-Salon 2017, da kam der, wie heißt der, Thorsten Krupp, Matthias Krupp, Manfred Krupp, der Fotograf von der Top-Hair, der sehr viele Fotosessions auch macht, der kam in zwei meiner Läden und er sagte hinterher, ey, so eine Präsenz von Mitarbeitern, solche Originale habe ich selten vor der Kamera. Und das heißt nämlich nicht, dass ich bin nicht die Marke. Wir sind alle die Marke. Und so wie der Frank zu seinen Mitarbeitern fährt, weil er weiß, sie sind auch ein Teil der Marke und sie spiegeln das wieder, was er mal definiert hat, mit alleine oder mit ihnen. Persönlichkeit ist ganz, ganz wichtig, aber das machst du über viele deiner Mitarbeiter. Und die ergeben die Marke an sich.
Hallo? So, ja, ich habe dir total gerne zugehört. Ich dachte, Frank antwortet jetzt was, aber der...
Doch. Ja, das ist ja auf der einen Seite bei mir im Salon, aus dem ich mich ja eher mehr zurückgezogen habe, jetzt in dieser ganz schwierigen Zeit doch wieder ab und zu da bin. Genauso für Calligraphy Cut, da ist bewusst ja auch der Name Calligraphy die Marke. Trotzdem ist es sehr, sehr stark mit mir als Person bezogen. Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte für jeden Einzelnen, vielleicht mehr rechts und mehr links, und das ist jetzt nicht politisch gemeint, um Gottes Willen. Also ich wünsche uns allen, dass wir an unseren Visionen echt festhalten und sie der heutigen Zeit anpassen, ob es eine Digitalisierung ist oder genau das Gegenteil. Aber auf jeden Fall werden wir komplett durchgerockt zurzeit und dürfen tatsächlich alles in Ruhe in Frage stellen und neu denken. Dieser Begriff Neudenken ist für mich der Spruch des Jahres 2020 geworden. Mein Gott, wenn ich zurückdenke, Messe, Ausfall, also die Top-Hair und was danach alles passiert ist, wenn ich zurückblicke, kommt mir das vor wie 10 Jahre, aber nicht wie ein Jahr. Mhm. Auch hätte ich mal wieder gerne. Ich hätte mal gerne eine Woche Urlaub. Wie ist das denn?
Ich mache das gerade. Also ich habe zu meiner Frau gesagt, ich werde, wie gesagt, ich habe das vorhin ja schon mal erwähnt, ne, dass ich irgendwie Anfang Januar, wenn ich merke, ich habe wieder eine gewisse Frische, dann werde ich mich auch mit betriebswirtschaftlichen und Unternehmerthemen auseinandersetzen. Jetzt in diesen Tagen über Weihnachten und Neujahr werde ich viel spazieren gehen, wenn das Hamburger Wetter es zulässt, oder meine PlayStation 5 zum Rauchen bringen. Aber da werde ich mich nicht mit unternehmerischen Dingen auseinandersetzen, weil ich halt auch merke, ich brauche jetzt auch mal so einen gewissen Abstand. Also da ist ja auch jeder anders, da ist ja jeder anders verrückt. Ne? Der eine produziert nur dann gute Ideen, wenn er 24/7 immer am Ball bleibt, und der andere, wenn er auch mal sich immer wieder rausnimmt. Wie lange können wir uns denn noch rausnehmen? Ich prognostiziere, dass am Montag, den 1. Februar, Deutschland aus dem Lockdown rausgeht. Wissen tut es ja keiner jetzt von uns, aber wer geht da mit? Wer sagt, es wird früher? Wer sagt, es wird später? Was denkt ihr, Michael?
Ich glaube, die werden das so aufmachen, dass wir wieder so wenig Hilfe wie möglich kriegen. Deswegen wird die letzte Woche im Januar vielleicht die letzten Tage nochmal aufgemacht, damit wieder uns nichts übrig bleibt. Nee, ich denke auch, es wird später. 1. Februar. Vielleicht Mitte Februar.
Michi?
Ich denke auch 1. Februar. Ist auf Montag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, insofern gehe ich mal davon aus.
Frank?
Ende Januar.
Wie bitte, was hast du gesagt?
Ende Januar. Warum denn nicht? Bei uns gibt es doch keine Ansteckung. Es gibt doch keinen Grund, Friseure zu schließen.
Ich habe ja kurz immer noch nicht verstanden. 10. Januar hast du das gesagt?
Ja, genau.
Okay.
Der Spahn hat gesagt.
Jetzt war nicht die Waage nach dem Wunsch. War, wenn du glaubst, nicht
der Wunsch. Ja. Genau. Ja, das ist, vielen Dank für den Hinweis, Michi. Das stimmt.
Ja, aber ich möchte mal Herrn Spahn zitieren. Es gibt keinen Grund, Friseure beim nächsten Lockdown zu schließen. Also, 10. Januar. Ich glaube, wir haben uns einfach in der ganzen Hysterie mitgeschlossen. Die werden hoffentlich merken, dass das ein Fehler war, und uns wieder öffnen.
Dirk?
Also wir sind ja sehr nah an Österreich hier unten und die Österreicher sind vor der dritten Welle. Meine Schwägerin hat Einzelhandel, muss jetzt zum dritten Mal schließen. Ich gehe davon aus, dass sie in Bayern beziehungsweise wahrscheinlich in Gesamtdeutschland das so weit nach hinten ziehen, bis Mitte Februar sogar, damit die dritte Welle sich nicht entwickeln kann und wir dann in diese wärmere Zeit hoffentlich uns retten, März, April.
Oh Gott.
Ich bin allerdings auch eher bei dir, dass eher später als früher. Ne? Also ich glaube auch eher Mitte Februar als
oh Gott, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Was würde dann wirtschaftlich in Deutschland passieren? Das ist ja der Wand.
Da möchte ich mal gerne was anmerken. Ich finde es, wir geben uns zu leicht geschlagen. Das, was der Frank gesagt hat, das denke ich genauso. Es ist viel sicherer, wenn wir unsere Salons aufhaben mit den Hygienemaßnahmen, als wenn da von Tür zu Tür die Friseure tingeln und 8 Einzelhaushalte bedienen und das Virus da weitertragen. Bei uns ist viel mehr Kontrolle, weil der Schwarzmarkt, der wird so groß werden in den Wochen, dass die privat nach Hause kommen, da haben die gar keine Kontrolle, können die nicht kontrollieren. Und uns können sie kontrollieren. Die sollen uns bitte aufmachen am 10. Januar und dann die Hygieneregeln auch wirklich kontrollieren, ob die eingehalten werden. Das ist ja das Hauptproblem. Es gibt ganz viele Kollegen, die lassen sich fotografieren auf Facebook ohne Masken und machen da teilweise Gruppenfotos, wo ich denke, ist das auch vom letzten Jahr? Das ist einfach, wir müssten jetzt dafür kämpfen, wir müssten eigentlich jetzt laut sein, unser Verband vor allen Dingen müsste laut sein dafür, warum sind wir zu? Ich verstehe es nicht. Es ist eigentlich gar keinen Sinn. Und den Spahn zitiere ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Aber es macht keinen Sinn mehr, Friseure zuzumachen. Wir sind viel sicherer als der Supermarkt. Aber das habe ich ja beim letzten Podcast schon gesagt. Deswegen
halte ich mich klar. Gut, stopp. Michi, ich habe mich gemeldet. Dann hat sich Frank gemeldet. Ich möchte nur
geh nochmal raus und komm wieder rein.
Genau, geh nochmal raus und komm wieder rein. Nein, aber ein Gedanke, den Michael eben gerade gesagt hat, der mir spontan in den Kopf ging. Es ist natürlich denkbar, warum auch nicht, dass ein Lockdown auch teilweise wieder aufgenommen wird. Also warum sollten die Friseure mit dem Einzelhandel gleich behandelt werden? Es könnte ja auch sein, dass man sagt, weißt du was, wir machen erstmal nur diesen Teil wieder auf und der andere noch nicht. Ich meine, die Gastronomen mussten es ja leider schon im November erleben. Also es ist natürlich auch möglich, dass Deutschland weiterhin in einem Lockdown bleibt, aber ganz wenige Branchen, wie zum Beispiel die Friseurbranche, können die wieder öffnen. Frank?
Also spätestens ab dem 10. Januar werden die Leute sich Friseurdienstleistungen suchen und sie da kaufen, wo sie sie kriegen werden. Irgendwo auf irgendwelchen Schwarzmärkten. Irgendwelche Friseursalons, wo die Scheiben zugeklebt werden, wo dahinter gearbeitet wird. Die müssen uns wieder öffnen, das ist meine Forderung, damit es wieder kontrolliert weitergeht. Ich finde auch grundsätzlich, dass wir endlich anfangen müssen, uns zu wehren. Wenn ich sehe in Österreich die Friseure, klar, dritter Lockdown, die kriegen 80% Umsatzausgleich. Wenn ich die Gastronomie sehe, die kriegen 75% vom Umsatz im November, und zwar vom 19% Umsatz, an der 16% jetzt Umsatz, also Inhouse-Umsatz. Ich weiß es jetzt von vielen Fällen, das ist tatsächlich so. Ich weiß von einem Weihnachtsmarktbestücker, der hat letztes Jahr im November 160.000 Euro Umsatz gemacht. Sein Lohn wurde abgezogen. Der kriegt jetzt 130.000 Euro für einen Monat November. Und ich muss meine Soforthilfe zurückzahlen. Leute, wir müssen uns wehren. Wir müssen fordern, dass wir uns wieder öffnen. Und wir müssen auch fordern, dass sie uns unterstützen. Wir sind zu leichtfertig geschlagen worden. Das darf nicht sein. Ich bin bereit, nach Berlin zu fahren. Wer kommt mit?
Ich nicht. Da will ich nicht hin.
Geht das auch digital?
Michi, du bist dran. Komm, ich brauche dich. Hamburg.
Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, mein Hase. Berlin ist immer eine Reise wert.
Ja. Irgendeiner von euch hat vorhin gesagt, ich glaube, das war Frank, ne? Wisst ihr noch, da wurde die Messe der Topher abgesagt, ne? Das kommt ihm schon vor wie 10 Jahre. Wie ist es denn? Ende Mai nächsten Jahres soll die neue Topher-Messe stattfinden. Mai, Ende Mai, warme Monate. Wie hoch seht ihr die Chance, dass wir uns alle im Mai in Düsseldorf auf der Topher-Messe treffen? Also ich würde jetzt mal sagen, ich sage jetzt mal 80-20, dass das funktionieren wird. Dirk und dann Michael.
Also meine Hoffnung ist ja wirklich, dass das mit den Impfungen vorwärts geht und dass bis dahin sowas möglich wäre. Aber ich glaube, dass diese Messe doch noch ein Stück weit zu früh kommt und abgesagt wird.
Ich glaube, dass die Messe stattfindet im Mai. Und zwar wegen der wärmeren Temperaturen und wir das riskieren können. 90%, sage ich. Top her.
Frank?
Ja, die Frage ist auch, ich wünsche mir, dass sie stattfindet, aber wünsche ich es mir als Unternehmer wirklich? Wenn ich da einen vernünftigen Messestand aufbaue mit meiner Marke, so wie ich ihn letztes Jahr geplant habe, dann kostet mich das 100, 120.000 Euro. Dafür brauche ich aber eine gewisse Kontakte und eine gewisse Conversion, also einen gewissen Erfolg. Wenn ich aber nicht dementsprechende Besucher da habe, lohnt sich das Investment nicht. Also das wird auch für alle Aussteller eine große Frage, sollte sie wirklich stattfinden, wenn die Teilnehmerzahl begrenzt wird aufgrund der Auflagen? Oder schiebt man es dann nicht besser auf? Also ich habe da wirklich, mein Herz schlägt natürlich für eine Messe, aber als Unternehmer muss ich sagen, schwierig. Da weiß ich noch gar nicht, was ich mir da wirklich wünschen möchte.
Interessanter Blick, danke.
Ja, ich glaube auch, dass es ein enges Höchstchen wird. Ja, sieht das aus, so 70%, 70-30, dass das stattfindet.
Hallo, vielen Dank.
Amazon.
Mein Amazon-Paket ist da.
Ich dachte, das klingelt, es kommt einer zum Zoom-Meeting dazu.
Weihnachten wird noch ein Paket ausgetragen. Mal ganz ehrlich, ich hoffe, du hast dem Paketboten ganz viel Trinkgeld gegeben. Das ist ja wirklich unglaublich. So was nennt man dann das Geschenk auf der an allerletzte Sekunde. So, bei uns jetzt. Und bei uns im Podcast-Studio wird jetzt auch gerade umgebaut. Deswegen mal meine Frage. Ich denke, wir sollten langsam aber sicher zum Ende kommen. Eure Familien brauchen euch doch sicher auch. Also, Frank, wie sieht denn dein Fest heute aus? Wie verbringst du Weihnachten?
Ja, wir normalerweise feiern wir im großen Kreis. Wir haben es total reduziert. Es ist lediglich meine Lebensgefährtin und mein großer Sohn Tim hier und alle anderen sehe ich erst später. Also wir haben tatsächlich die Verantwortung auch angenommen und haben es sehr, sehr stark reduziert. Und dadurch wird es noch intensiver.
Mike, Michi?
Ja, ich bin hier in Bochum-Wattenscheid bei den Eltern von meiner Freundin. Und ja, wir feiern auch noch im ganz kleinen Kreis und ja, nichts Spektakuläres.
Also auch da wird sich an die Regeln gehalten.
Ja,
auch,
ja.
Auch im Hause Brettmann?
Ja, wir sind ja sowieso immer ein kleiner Kreis. Aber meine Mutter wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber wir sind sowieso immer nur klein. Deswegen ist das bei uns gar kein Problem. Also Gott sei Dank.
Ist sie ganz geliefert worden, du, Michael?
Mein Topf.
Und Dirk, wie sieht es bei euch aus?
Ja, ich feiere mit meiner Frau, meinen Kindern und meinen Eltern. Wir hatten dieses Jahr einige gesundheitliche Extremfälle mit Krankenhausaufenthalten. Mein Vater hat einen Schlaganfall, meine Mutter Brustkrebs, ich einen positiven oder einen gutartigen Gehirntumor. Wir feiern, spülen das weg, machen Raclette und genießen das Familiäre.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Und auch bei uns ist das diesmal ganz anders. Sowohl mein Vater als auch meine Schwiegereltern hatten im Vorfeld abgesagt, weil sie irgendwie auch kein gutes Gefühl haben. Und jetzt bleiben wir auch eher unter uns und besuchen dann meinen Vater, meine Schwiegereltern ja in dieser Weihnachtszeit. Aber dann auch nur draußen und gehen spazieren. Also halten uns jetzt gar nicht in Räumen auf oder essen gemeinsam. Das fällt dieses Jahr flach. Und ja, es ist schon anders, dieses Weihnachtsfest. So, Michael möchte jetzt diese Podcast-Folge beenden, damit er noch schnell die Ganze in den Topf packen kann, höchstwahrscheinlich. Ja, was soll ich sagen? Das ist eine ganz ungewöhnliche und eine ganz andere Podcast-Folge als sonst geworden, aber sie hat mir unglaublich gut gefallen. Da waren so viele wertvolle Gedanken dabei, da möchte ich mich bei euch vieren wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. Wünsche euch natürlich nur das Beste, wollte ich gerade sagen. Das heißt, nee, ich wollte euch noch eine Frage stellen, die mich wirklich interessiert. Ihr kennt ja die nun mal deutlich Spotify-Podcast-Liste. Und keine Angst, ich frage euch jetzt nicht nach dem Song, der da auf die Liste gepackt werden soll, denn Weihnachtslieder werden da nicht zu finden sein. Aber gibt es denn ein All-Time-Favorite-Weihnachtslied von euch? Welches ist das Weihnachtslied, was ihr wirklich am liebsten hört und auf das ihr euch immer freut, wenn die Weihnachtszeit kommt und was dann eventuell im Radio gespielt wird? Frank, bitte.
Chris Rea, Coming Home for Christmas. Ja,
danke, ich auch. Da sind wir in einem. Wir sind im Chris Rea-Team. Dirk auch?
Ja.
Ist das nicht unglaublich? Ich meine, dieses Lied gibt schon ewig und ich kann es mir irgendwie nicht wirklich überhören. Ich finde es einfach, ist eine geile Nummer. Ist einfach eine geile Nummer.
Stimmt.
Ja, Michi.
Ich schließe mich dem an.
Das kann doch nicht angehen.
Ich hätte schon Angst, dass eine Wham sagt hier.
Nee, das sagt also hier keiner. Nicht
Thank You Ma'am, sondern ich hätte schon irgendwie, hätte man das Gefühl. Wobei, Michael hat doch nichts gesagt.
Ich höre keine Weihnachtslieder. Ich habe auch kein Lied, das ich immer gerne höre. Tut mir leid, aber.
Das Lied, der weiß.
Tut mir leid.
Ja, Frank?
Das ist Coming Home for Christmas. Ich glaube, wir alle waren schon oft beruflich unterwegs oder haben woanders gelebt. Und diesen Moment, wenn man dann nach Hause kommt und im Auto zufällig dieses Lied hört,
geil.
Das ist Weihnachten.
Ja. Es gibt auch eine schöne Geschichte vom Südwestfunk, glaube ich. Die haben einen Podcast, die immer die Geschichten hinter Songs erzählen. Und das ist, ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber vor 2-3 Jahren hatten sie auch die Geschichte von Chris Rea, wann er dieses Lied geschrieben hat und dass sie echt kaum Geld hatten und er sich wirklich mit Aushilfsjobs als Gitarrist noch über Wasser gehalten hat, um sein erstes Albumprojekt irgendwie zu veröffentlichen. Und auf einmal kam sie, genau, die hatten irgendwie auch die Rechnung nicht zahlen können, irgendwie für ihre Wohnung, die Heizrechnung, und es war kalt. Und da kam ihm irgendwie diese Melodie in den Kopf und hat das dann im Laufe von einem Jahr dann irgendwie auch getextet. Und das ist irgendwie auch nochmal ganz schön, wenn du sagst, so Driving Home for Christmas, das ist echt schön. Ja, also, gibt es noch irgendetwas, was ihr unseren Hörern sagen wollt zum Jahreswechsel?
Ja, immer schön positiv bleiben. Das wird
schon.
Ne?
Immer, das Motto, genau, das Motto für 21, wird schon. Das wird schon.
Es wird schon. Ja. Irgendwie, es wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Also, keine Frage. Bleibt ja keine andere Möglichkeit.
Ne? Das ist wohl
wahr. Ich bin auch voller Elan, also die Tage zu nutzen mit meinem Team und nach vorne zu gehen. Also bleibt ja auch nichts anderes übrig. Soll ich jetzt hier an die Klagemauer gehen? Das bringt mich jetzt auch nicht weiter nach vorne.
Was ich jetzt mache im Januar, Februar, ist Mitarbeiter suchen.
Ich bin voller Elan.
Ich bin voller Elan.
Ich bin voller Elan. Meine Energie ist eigentlich grenzenlos. Was die Podcast-Hörer jetzt hier nicht sehen können, ist, dass Michi, als er gesagt hat, er ist voller Elan, sich so richtig bequem auf seinen Sessel hingelegt hat. Und er sah so ein bisschen gemütlich aus, wie so der gemütliche Weihnachtsmann, aber nicht wie ein Friseurunternehmer voller Elan.
Lars, du darfst nicht vergessen, dass die Lockdown-Zeit für Eltern von kleinen Kindern stressiger ist als so ein Laden.
Ne? Ja, das glaube ich 100%.
Das stimmt.
Ja, aber, und dann nämlich, Schatz, tut mir leid, leider muss ich ins Geschäft. Du kannst die Frau dann mit dem Kind zu Hause lassen. Das funktioniert jetzt nicht.
Doch, man hat eine Einladung zum Podcasten bekommen. Ich muss da unbedingt hin. So, sowas geht auch. Frank, du hast dich aber nochmal gemeldet.
Ja, meine Botschaft ist, macht es, aber macht es mit Leidenschaft, weil das wird immer überstehen.
Dirk?
Ich schließe mich an. Es gibt viele tolle Projekte nächstes Jahr. Ich freue mich darauf mit meiner Mannschaft, mit der ich nochmal enger zusammengewachsen bin dieses Jahr. Ich freue mich auf das nächste Jahr, egal ob wir jetzt im Februar oder März anfangen.
Finde ich erneut einen ganz wertvollen Gedanken. Da hast du völlig recht. Man hat eine andere Beziehung zum Team als vor 12 Monaten. Das stimmt. Ja, ja, das, da, auch das ist etwas, was man vielleicht positiv ziehen kann aus diesem dann doch wirklich sehr schweren Jahr. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr heute am Heiligabendvormittag noch die Zeit genommen habt, mit mir diesen Jahresrückblick aufzunehmen. Das finde ich wirklich super. Herzlichen Dank an euch. Und ich wünsche euch und allen Hörerinnen und Hörern natürlich ein tolles Weihnachtsfest und nur das Beste für das Jahr 2021. Das war Nummer Deutlich, der Friseur-Podcast fast live aus Hamburg, zu hören auf nummerdeutlich.de, bei Spotify, auf Apple Podcast und auf allen gängigen Podcast-Apps. Ich mache jetzt eine ganz kleine Pause, komme dann aber zurück schon Ende Januar, nämlich am Freitag, den 29. mit einem ganz leicht überarbeiteten Konzept. Bis dahin euch, ja, nochmal die besten Wünsche. Vielen Dank für eure treue Unterstützung. Kommt gut ins neue Jahr und habt eine schöne Zeit. Dankeschön und tschüss aus Hamburg. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces.